28. 20.05.2012. 14.42 Uhr. Plötzensee. Jörg schenkt mir Tomatenpflanzen für den Balkon, die jetzt vor sich hin trocknen. 26.05.2012. 23.12 Uhr. Im Spätkauf kaufe ich Schokolade, Haribo und den Spiegel. Ich hebe am Leopoldplatz Geld ab und fahre mit dem Rad 2 Stunden die Straßen um meine Wohnung herum ab, ohne nach Hause zu finden. Kein Nordufer, kein Kanal. Die Amrumer Straße kommt mir bekannt vor, Häuser und Perspektive allerdings ganz falsch. Also Richtung vermutlich falsch. 180-Grad-Wendung. Jetzt heißt die Amrumer Straße Afrikanische Straße und der Leopoldplatz ist verschwunden. Kleine und immer kleinere Straßen, von denen die eine Hälfte nach belgischen Orten heißt, die andere nach afrikanischen Staaten. Turin und Kiautschou fallen raus. Samoa-Straße. War das nicht mal deutsche Kolonie? Für Hirnorganiker nur suboptimal, einem realen Gassenlabyrinth und straßenplanerischen Komplettdesaster eine falsche Weltkarte unterlegt zu finden. Genter Straße, Utrechter Straße, Limburger Straße, Brüssel, Antwerpen, Uganda, Sambesi, Sansibar, ein Anzug für einen Hosenknopf. Beim Schreiben der Finsternisszenen in Sand war der Orientierungsverlust sehr hilfreich. Vor 2 Jahren noch hätte ich mir nicht vorstellen können, wie blöd ein Mensch sich im Dunkeln anstellen kann. An fast jeder Bushaltestelle halte ich, um zu schauen, ob der fettgelb umrandete Standortkreis auf der Karte der Stelle, an der ich das Nordufer vermute, langsam entgegenwandert. Tut er nicht. Stattdessen ruckt er auf einer unförmigen Kreisbahn um den Westhafen herum, der mittlerweile vorläufig angepeilte Zielort ist, seiner auf der Karte leicht identifizierbaren Paddelform wegen und weil ich vermute, das Nordufer liege zwischen ihm und mir. Dann stehe ich zum 3. Mal vor einem Haus, auf dem eine riesige Fassadenmalerei die Schönheit des Weddings besingt. Ich überlege, ob dieselbe Malerei auf 3 verschiedenen Häusern an 3 exakt gleich aussehenden Straßenkreuzungen angebracht sein könnte, und mutmaße, nein. Ich stehe auf Wedding. Dit is mein Ding. Warm ist die Nacht. Ich versuche es zu genießen. Mein Leben. Die Leute, die Wärme, die auf Türkisch und Arabisch geführten Gespräche. Immer wieder komme ich an den mir bekannten Mauern und Gebäuden des Virchow-Klinikums vorbei und ich weiß, dass ich den Komplex nur einmal ganz umrunden müsste, um irgendwo aufs Nordufer zu stoßen. Aber genau das passiert nicht. Mittlerweile komme ich überhaupt nicht mehr voran, weil ich an jeder Bus- und Straßenbahnhaltestelle ausgiebig die Lage analysieren muss. Dabei achte ich darauf, das Fahrrad immer genau in Fahrtrichtung abzustellen, weil ich, wenn ich beim Kartenstudium die Übersicht verliere und in Panik gerate, nicht mehr erinnern kann, aus welcher Richtung ich gekommen bin. Und weil ich, wenn ich das nicht mehr kann, endgültig in Panik gerate. Ich gerate also in Panik. In einer von mir provisorisch Dönerladenstraße getauften Straße stelle ich fest, dass ich mein Handy zu Hause vergessen habe, sodass ich mich auch nicht wie sonst oft zuletzt von C telefonisch durch die Stadt fernsteuern lassen kann. Und ich könnte natürlich irgendwelche Leute fragen, die aussehen, als wüssten sie Bescheid und seien des Deutschen mächtig. Aber das will ich nicht. Je schwärzer die Nacht, umso sehnlicher der Wunsch, die Situation selbst zu meistern, auch als Vergewisserung, die Eigenschaften, die ich einmal besaß, noch nicht komplett verloren zu haben, darunter die Fähigkeit, ich zu sein und zu sagen. Und dieses Ich verdammt nochmal im Raum zu orientieren. Herrndorf, der Logiker, der Mathematiker, der geborene Navigator, das war ich doch einmal. Und deshalb bin ich das heute noch. Nur, dass mich der große Navigator gerade durch die Lütticher Straße navigiert, was auch falsch sein könnte. Das ist falsch. Also tritt zu den Vorgenannten noch der brillante Stratege hinzu. Der brillante Stratege unterscheidet sich vom mittelmäßigen Strategen dadurch, dass er einmal gefasste Pläne im Handumdrehen und leichten Herzens durch völlig andere Pläne ersetzen kann. Mit kühnem Federstrich entwirft er eine ganz neuartige Taktik. Und diese Taktik sieht vor, das Kolumbus gleich filigrane nach Hause navigieren wollen, aufzugeben, zugunsten der Brute-Force-Variante, auf der immer wieder unverständlich quer zum Weg liegenden Seestraße in die Nacht zu brettern, an der früher oder später der Plötzensee liegt, wie meine Erinnerung mit großer Sicherheit meldet. Schon schwindet die Sicherheit. Brace yourself. Links führt die sechsspurige Straße endlos schnurgerade ins Dunkel, rechts ebenso. Ich wähle die von meiner Intuition sofort als nicht richtig eingeschätzte Richtung und es ist die richtige. Vom See nach Hause dann ein Kinderspiel, womit der Proband sich kurz nach Mitternacht den Titel großer Navigator vielleicht doch noch verdient hat. Irgendwie. Herrndorf, der Magellan der Amrumer Straße, der Wedding Cook, das Human Global Positioning System. 29.05.2012, 9.06 Uhr. Ach, ist das ein herrlicher Morgen, so kühl, so hell, so diesig und schiffbefahren. Die mich zuletzt wieder so beunruhigt habende Leukenzephalopathie des letzten Befundes verwandelt sich unter den freundlichen Blicken Dr. Fünfs in einen eher komplett egalen Strahlenschaden von der progressiven multifokalen Leukenzephalopathie der ebenfalls immungeschwächten HIV-Leute jedenfalls grundverschieden. Thou shalt not Google. 2.06.2012 12.13 Uhr. Lektüre: Das Tagebuch der Anne Frank, das aus unklaren Gründen bisher an mir vorbeigegangen war. Die Aufzeichnungen beginnen an ihrem Geburtstag, der auch mein Geburtstag ist, an dem sie das Buch geschenkt bekommt. Als Kind war mir die deutsche Geschichte immer unendlich fern. Als ich zum ersten Mal das Wort Lager hörte, bekriegten sich in der Tagesschau gerade Israelis und Palästinenser, eine meiner ersten Fernseherfahrungen, unverständlich, Yom Kippur 1973. Ich fragte meinen Vater und mein Vater erklärte es mir, erklärte die Geschichte des kleinen Staates im Nahen Osten, der am Tag seiner Gründung überfallen wurde und warum. Und warum er überhaupt gegründet worden war. Und dann gleich die ganze Breitseite 20. Jahrhundert für den Achtjährigen. Reichskristallnacht, Hakenkreuz, Vergasung, Russen, Amis, Grotesken aus einer Welt, die mit der freundlich-friedlichen bundesrepublikanischen Welt, in der wir lebten und die wir waren, nicht die geringste Ähnlichkeit hatte. Vergangenste Vergangenheit. Jetzt zum ersten Mal die zeitliche Dimension bemerkt. 23 Jahre liegen zwischen dem ersten Tagebucheintrag und meiner Geburt. Eine Generation, mehr nicht. Ein Wimpernschlag. 4.06.2012, 7.44 Uhr. Gestern so erschöpft und deprimiert gewesen, dass ich mich mit dem beim Umzug überraschend wieder aufgetauchten Stoffhasen, der fast zur selben Zeit und im selben Krankenhaus wie ich zur Welt gekommen ist, hingelegt und ihm erklärt habe, du musst keine Angst haben. 5.06.2012, 12.53 Uhr. Grass Gedicht, auch vor Juden eben, darf man Zeigefinger heben, hat auf Wikipedia mittlerweile einen Eintrag so lang wie der über Goethe und mehr als 60 Mal so lang wie über Hölderlins Hälfte des Lebens. 7.06.2012, 14.21 Uhr. Als Reaktion auf das Blog kriege ich immer wieder Briefe von Leuten, die schreiben, dasselbe durchgemacht und von ihren Ärzten die gleiche Behandlung erfahren zu haben. Unterton: kalt, unmenschlich, Horror. Das ist, was mich und meine Ärzte betrifft, ein Missverständnis. Meine Ärzte sprechen sachlich mit mir, ebenso sachlich schreibe ich über sie. Emotionen sind meine Sache, streng arbeitsteiliger Prozess. 9.06.2012, 12.47 Uhr. Beim Fußball weiß ich oft nicht, in welche Richtung ich spiele. Und wenn ich nicht das Leibchen an mir bemerkte, das auch meine Mitspieler tragen, wüsste ich es gar nicht. Seit ich die neue Wohnung habe, fällt alles schwerer. Der Umzug war kraftraubend und ist noch nicht vorbei. Zugleich ist alles so schön, dass ich gar nicht mehr sterben will. Die Routine des mit allem Fertigseins und jederzeit verschwinden Könnens ist dahin. Erwachen mit herrlichem Blick über rosigen Frühhimmel und gleichzeitig starken Kopfschmerzen jetzt unrelativierbar scheiße. 12.06.2012, 7.21 Uhr. Endlich die erweiterte, verschissen bürokratische, die Möglichkeit des Sterbenwollens zum Ankreuzen weiterhin nicht enthaltende Patientenverfügung komplett ausgefüllt. Ja, nein, ja, nein, 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 nein. Unterschrift, Ergänzung. Neben den Bevollmächtigten sollen meine Freunde X, Y und Z und alle weiteren von diesen Benannten ebenso für mich sprechen und meinen Willen vertreten dürfen, über den sie von mir ausführlich und genau informiert und instruiert worden sind. Ich möchte sterben, sobald ich ohne Bewusstsein bin und eine Rückkehr in das vorige Leben unmöglich oder nur unwahrscheinlich ist, und zwar so schnell wie möglich. Unter Leben verstehe ich ein schmerzfreies Leben mit der Möglichkeit zur Kommunikation. Alles Weitere, insbesondere Angaben über meinen körperlichen und geistig einwandfreien Zustand zur Zeit der Abfassung dieser Nachschrift, entnehmen Sie bitte meinem Blog. Berlin, 12. Juni 2012. Unterschrift. 19.21 Uhr. Mit den letzten Umzugskartons Zeichnungen und Bilder eingetroffen. Die Ölbilder fast alle beschädigt von vielen anderen Umzügen und jahrelanger unsachgemäßer Lagerung. Dellen, dicke mit dem Firnis unauflösbar verbundene Dreck- und Staubschichten. Würde ich am liebsten alles wegschmeißen. C. dagegen. Während C. badet, stehe ich am Waschbecken und versuche wenigstens eines der Selbstporträts zu retten, schreiend. Ich tobe, ich beruhige mich, dann tobe ich wieder, angetrieben und aufgedreht von der immer wieder sofort in Motorik übersetzten Erkenntnis, dass alle in diese Bilder und Zeichnungen gesteckte Energie, dass 10 oder 15 Jahre einsamer Arbeit sinnlos waren. Und dass noch einmal genauso viele Jahre, die ich seitdem, mit vielleicht etwas mehr Erfolg, ins Schreiben investiert habe, am Ende genauso sinnlos gewesen sein werden. Egal. Allein das Bild zeigt jemanden, dem es einmal nicht egal war. Während ich mit dem Teppichmesser auf die Leinwände losgehe, sitzt C. einfach da, verzieht keine Miene, sagt nichts, vor allem nichts Beruhigendes, wartet, bis ihre Ruhe sich von selbst auf den Rasenden zurückübertragen hat. Dann bin ich ruhig und heule ihre Schulter voll. Ein staubverkrustetes Triptychon, das D. darstellt und das sie haben wollte, postfertig eingepackt. Aus den Augen, belastet mich, weg damit, weg mit allem, freies Schussfeld, ich muss weiterarbeiten. 14.06.2012, 11.12 Uhr. Lektüre Nathers Königinnen. Lügen fand ich noch besser als Königinnen, aber Königinnen auch toll. Die ganze Atmosphäre, Mitte, Ende der 90er, die mir gleich wieder so schön erscheint. Wobei sie es wahrscheinlich gar nicht war. Damals wusste ich ja keine Sekunde, wohin mit mir und meinem Leben. Lief immer so mit und kam mir vor wie der letzte Mensch neben all den anderen, die unaufhörlich mit großen Projekten beschäftigt waren. Heimlich vor mich hingeschrieben und dann nachts von Ulrike in irgendwelche Kellerclubs im Osten geschleift worden oder man musste auf das Dach eines verlassenen Hauses steigen. Meine Erinnerung verklärt das alles wahrscheinlich stark. Jahrtausendwende dann die größte Katastrophe überhaupt. Und vielleicht war ich auch die ganzen 90er besoffen und verzweifelt. Ich weiß es nicht mehr. Die Tagebücher habe ich ja weggeschmissen. 2002 dann die Plüschgewitter, die mir meiner Meinung nach aufhelfen sollten, endlich irgendetwas zu sein, Schriftsteller. 5.000 Euro für 10 Jahre Arbeit, null Auflage trotz guter Kritiken in SZ und FAZ. Am Gefühl, nicht existenzberechtigt zu sein, änderte das alles natürlich nichts. Und jetzt kann man die Torstraße kaum noch betreten. 2-mal ist es uns nach dem Fußball zuletzt passiert, dass wir nicht bedient wurden. Verschwitzt draußen gesessen, 100-mal die Bedienung gerufen und ignoriert worden, erst eine Stunde lang im Spaghetti-Western und dann im Lokal etwas weiter noch eine Stunde lang und ich war kurz davor, im Original-Nathas-Tonfall den Leuten entgegenzuschreien, dass ich schon 15 Jahre hier wohne, dass ich genauso lange mit meiner Mannschaft auf der Torstraße nach dem Fußball etwas essen und trinken gehe, dass ich trotz meiner zerfetzten Sporthosen nicht ärmer bin als die beschlipsten Nullen am Nebentisch und dass sie mich alle mal kreuzweise können. Überflüssig zu erwähnen, dass die kleinen Thais und Vietnamesen alle längst platt gemacht wurden, die traurigen Spätfolgen von Möbelhorzon und White Trash 1. 17.06.2012, 13.41 Uhr. Things will turn to the bright side, sagt der Glückskeks. 22.06.2012, 20.45 Uhr. Fußball gespielt. Ball ins Gesicht bekommen, umgefallen. hingesetzt, gewartet. Weitergespielt, wieder umgefallen. Aufgehört. Mit dem Fahrrad nach Hause, nicht umgefallen. Gebadet mit Ausblick über Berlin und auf den Sonnenuntergang. Der Rechner auf der Waschmaschine zeigt Deutschland, Griechenland. Mein Leben, immer noch mein Leben. 21.10 Uhr. Linker Fuß taub, mildes Schwanken. 29. 25.06.2012, 13.59 Uhr. Mosebach endgültig verrückt geworden. Rätselhafterweise wurde ich wegen des von Mosebach so vehement geforderten, seit Zeiten des Deutschen Reichs allerdings immer im Strafgesetzbuch existiert habenden Blasphemieparagraphen sogar mal angezeigt. Langweilige Geschichte. Kurzversion: Im Auftrag eines Satiremagazins Zeichnungen zum Kruzifixurteil gemacht. Witzmau, ich brauchte das Geld. Dann Behörden unfähig, den VISDP zu ermitteln, also Zeichner und Layouter geladen, deren Namen zufällig drunter standen. Ich verteidigte mich mit den Worten: Ich habe doch nur meine Pflicht getan. Das Verfahren wurde niedergeschlagen. Amtsgericht Tiergarten 1995. Irgendwas ist da fundamental schiefgelaufen in den letzten 2 Jahrzehnten, wenn die Sache der Aufklärung jetzt schon in der Frankfurter Rundschau mit Füßen getreten wird. 29.06.2012, 21 Uhr. Morgens von der Waage seitwärts in den Umzugskarton gekippt, neben den Stuhl gesetzt. Linke Hand findet ihren Platz auf der Tastatur nicht. Pappschablone auf den Rechner geklebt, um dem Handballen Halt zu geben, vergeblich. Dann Hand am Tisch festgeklebt, ohne dass es hilft. Linker Fuß rutscht vom Fahrradpedal. Ausflug zum Tegeler See. C verbietet rausschwimmen. Gewitter. 30.06.2012, 16.30 Uhr. Passanten am Nordufer gefragt, ob sie das auch röchen. Ein entsetzlicher Gestank die ganze Straße runter. Nein, rochen sie nicht. Obwohl, manchmal rieche es hier schon ein bisschen, nach Fäkalien. 2.07.2012, 15.45 Uhr. Auf dem Boden sitzend versucht, meine Socken anzuziehen. Die linke Hand hängt in der Luft. Die rechte weiß nicht, wo der linke Fuß ist. Sehen kann ich ihn auch nicht. Schließlich finde ich ihn unter meinem Schenkel. 3.07.2012, 13.50 Uhr. MRT vorverlegt, Besuch C. 19.29 Uhr. Links jetzt, als ob jemand die Nervenstränge büschelweise aus den Buchsen zieht. 4.07.2012, 7.30 Uhr. Befund wie erwartet, Rezidiv. Ödem, Dexamethason. Notaufnahme in der Neurochirurgie im Virchow, freundlicher Empfang, alte Bekannte. Konferenz: Tumor näher am Balken, aber operabel. Freue mich auf die OP. Hauptsache Entscheidung. 6.07.2012, 18.30 Uhr. OP für 7 Uhr eingetaktet. Kein Beruhigungsmittel, lieber wach. 4 Stunden gewartet, dann 6 Stunden operiert. Ist diese Scheißrealität immer noch da? Wollte ich eigentlich beim Erwachen zu C sagen, sage aber nur, dass ich es sagen wollte. C gibt mir Wasser. Ich sei halbseitig gelähmt, hat man ihr mitgeteilt, und der Patient liege aufgedeckt, mahnt die Ärztin, er möge sich bedecken. Penis. Der Patient hat allerdings gerade andere Probleme und macht neurologische Tests zur Funktion der linken Seite. Kraft da. Automatismen eingeschränkt, Zustand wie vor der OP, keine Lähmung. Vom Aufwachraum zur Intensiv. Gewitterschwüle, ich rotiere die Nacht in schweißnassen Laken. Schweiß und Pisse, wie sich am Morgen herausstellt. Der Katheter ist ausgelaufen. 7.07.2012, 11 Uhr. Kontroll-MRT okay. Aber dass die Ausfälle verursachende Ödem möglicherweise durch krebsdurchsetztes Narbengewebe hinter dem entfernten Rezidiv verursacht, an das nicht näher heranzukommen ist. 18.30 Uhr. C wäscht mich. Erste Schreibversuche. 19.20 Uhr. Kaum beherrschbares Down angesichts der Tatsache, dass ich mit links den Strohhalm nicht mehr in den Mund stecken kann und angesichts des Folgegedankens den Lauf wahrscheinlich nicht mehr durch den Mund aufs Stammhirn richten zu können. Bitte C am Handy, den ohnehin im Anmarsch befindlichen Cornelius zu bitten, noch schneller zu mir zu eilen. Er kommt, sofort Entspannung. Unterhaltung über Mosebach, Nina Hoss, Barbara, Jella, Petzold, Lenz, Villa Lysis, George, die Karlauf-Biografie, die so gut sein soll, das Forum, Klagenfurt, Sascha Passig und ihr neues Buch, das allen Ernstes vom Internet handelt.